Liebe Brüder und Schwestern, wir haben jetzt den fünften und letzten Teil zum Thema Glaubensbekenntnis unabhängiger, bibeltreuer Gemeinden, Teil 5. Es geht nun heute Abend um die zwei zusammengehörenden Themenbereiche, die Wiederkunft Jesu Christi und die zukünftige Existenz. Und zwar ist gemeint die zukünftige Existenz des Menschen, der Menschheit, wo der eine oder der andere Mensch sich dann befindet nach dem Tod. Nun aber zunächst die Wiederkunft Jesu Christi. Wir haben ja gehört, der Herr Jesus ist auferstanden, er ist zum Himmel gefahren und er wird so wiederkommen, wie damals seine Jünger ihn zum Himmel haben fahren sehen. So sagen die Engel, die dann da auf dem Ölberg stehen, Jerusalem, wo die Himmelfahrt stattgefunden hatte im Jahr 33 nach Christus. Wir lesen den ersten Satz in diesem Artikel, die Wiederkunft Jesu Christi. Und zwar geht es da jetzt darum, ja, in welcher Weise und wann Jesus wiederkommt zunächst. Also, wir glauben, dass Jesus Christus zuerst für seine Gemeinde erscheint und diese in einem Augenblick in den Himmel aufnehmen wird. Vielleicht darf ich vorausschicken, dass bei diesem Artikel, wo es um die Wiederkunft geht, vielleicht die meisten Erkenntnisunterschiede wohl auch zwischen uns bestehen. Es geht zunächst hier, wie ihr schon gemerkt habt, um die Frage der Entrückung, wann die Entrückung der Gemeinde ist. Es gibt darüber mindestens 5 Theorien, soweit sie mir bekannt sind, wann und wie die Entrückung erfolgt. Die vielleicht zurzeit am bekannteste ist wahrscheinlich die Vorentrückungslehre, die sehr stark vor allem durch Brüdergemeinden verbreitet wird, wo gesagt wird, es gibt eine 7-jährige Trübsalzeit, das sehen die meisten so, auch ich, aber die Entrückung, die wird vor dieser Trübsalzeit sein, wo der Antichrist und sein falscher Prophet ihre Herrschaft aufrichten. Die Gemeinde wird also überhaupt nicht in diese harte Zeit der Gerichte, der Entfaltung des Antichristlichen und der Gerichte Gottes als Antwort darauf hineinkommen. Sie wird vorher hinweggenommen und davor bewahrt. Die andere Ansicht ist die Mittelentrückung, dass die Entrückung etwa in der Mitte der Trübsal geschieht, wenn die Not am größten ist. Dann gibt es die Ansicht, die Entrückung geschieht vor dem Zorn Gottes, so etwas nach der Mitte, von Marvin Rosenthal entfaltet diese Sicht, die Pre-Wrath Rapture of the Church, vor dem Zorn Gottes. Das berührt sich ziemlich mit der Mittelentrückung, wird aber ein bisschen später datiert, wenn dann vollends die Zornschalen ausgeleert werden. Also davor dann wird die Gemeinde entrückt. Dann gibt es die Teilentrückung, die lehrt, dass die Gläubigen in verschiedenen Stufen entrückt werden, die besonders Geheiligten schon vorher und die anderen dann so in Stufen nacheinander. Und schließlich gibt es die Nachentrückung. Das ist im Grunde gar keine Entrückung, sondern das fällt zusammen mit der Wiederkunft Jesu Christi, die für alle sichtbar ist dann. Und da, die das vertreten, die müssen also annehmen, dass die Gemeinde durch die gesamte Drangsal hindurch muss, auch die Zornschalengerichte erleiden muss, also die ganze schlimme Gerichtszeit mitmacht. Nun, ich habe auch lange mich mit diesem Thema beschäftigt und möchte vorausschicken, ich bin barmherzig mit Geschwistern, die da eine andere Auffassung als ich in dieser Frage haben. Es gibt auch hier in Hohegrede bei den Referenten mindestens 3 verschiedene Auffassungen über die Entrückung, die so der eine oder andere vertritt. Ja, ich habe mich ja lange mit dem Wort Gottes beschäftigt, habe auch die gesamte Johannes-Offenbarung durch Gottes Gnade auslegen dürfen die letzten Jahre. Und in dieser Beschäftigung ist mir persönlich eine Sicht ganz für mich persönlich ganz klar geworden, die ich euch auch heute Abend schildern möchte, ohne hier jemand anders irgendwie den Glauben abzusprechen, der das anders sieht. Ja. Und zwar ist mir klar geworden, dass es in der Bibel einen ganz klaren Termin gibt für die Entrückung. An einer Stelle steht ein klarer Zeitpunkt angegeben, wann die Entrückung ist. Weiß jemand, welche Stelle? Wer schon weitergelesen hat, weiß natürlich. Ja, sind wir uns da alle einig? Weil das steht ja ganz klar da. Wir müssen ja immer von den klaren Stellen ausgehen, nicht von den unklaren, wo es dutzende Interpretationen gibt. Und zwar, das haben wir im zweiten Satz unseres Bekenntnisentwurfs auch zusammengefasst, wo steht, die Entrückung, das heißt, die Hinwegnahme der Christen von dieser Erde in den Himmel geschieht nach klarer biblischer Aussage zur Zeit der letzten Posaune. Wo steht das? 1. Korinther 15, Vers 51 und 52 lese ich vor. Da lesen wir, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, also sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Von diesem Leib in den Heiligkeitsleib direkt übergeführt. Und zwar plötzlich, in einem Augenblick, in einem Atomo steht da, ja, also in einem, ich weiß nicht, Millionstel Sekunde, es geht in einem Nu. Und zwar zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Das ist klar, zur Zeit der letzten Posaune. Es ist natürlich, wird diskutiert, was diese letzte Posaune bedeutet. Ich sage auch hier, wir sollten von der einfachsten Auslegung immer ausgehen und keine großen Kunststücke anwenden, um das Wort irgendwie zu verbiegen. Wenn man die Sache ganz einfach nimmt, ganz kindlich, ja, und das innerhalb des Neuen Testamentes sieht, die letzte Posaune, welche Posaune ist das dann? Die siebte, ja. Die erste gibt die zweite, die dritte, vierte, gibt die siebte Posaune. Danach wird keine mehr geblasen. Vertreter, die das anders sehen, zum Beispiel der Vorentrückung, die müssen dann sagen, das kann nicht die siebte Posaune sein, es ist irgendein Widerhorn aus dem alten Bund, das dann wieder geblasen wird zur Auferweckung der Toten und so weiter. Ich halte das, Entschuldigung, für gekünstelt, diese Interpretation. Da wird sogar argumentiert, in einer bibelkritischen Weise, ohne es vielleicht zu merken, dass gesagt wird, ja, der erste Korintherbrief, wo da steht, der ist ja vor der Offenbarung geschrieben. Und der Apostel Paulus konnte ja noch nicht wissen, dass dann 30, 40 Jahre später auf Patmos dem Apostel Johannes geoffenbart würde von den sieben Posaunen. Konnte ja Paulus nicht wissen. Konnte er das wirklich nicht wissen? Merkt ihr, das ist fromm verbrämte Bibelkritik. Denn wir gehen ja davon aus, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und Gott konnte natürlich seinem Boten Paulus offenbaren, was sein Bote Johannes einige Jahrzehnte später im Detail offenbart bekommen würde. Versteht ihr? Ist derselbe Gott gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus Christus hat es ja auf Patmos geoffenbart durch seinen Engel, was Paulus schon vorher offenbart bekommen hat als ein Geheimnis Gottes. Ja, und deshalb gehe ich von der einfachsten und ungekünstelsten Deutung aus. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wann die siebte Posaune geblasen wird. Und da kommen wir in Kapitel 11 der Offenbarung. In Kapitel 11 ist die Rede von den zwei Zeugen, die auftreten, wenn der Antichrist schon da ist, nicht vorher. Wenn der Antichrist und sein falscher Prophet schon am Wirken sind, da treten sie ihnen entgegen, werden nach einer Zeit der Bußpredigt dann getötet, aber auch wunderbar auferweckt und fahren zum Himmel. Und das, liebe Geschwister, ist nach meiner Sicht auch der Zeitpunkt, wo die Gemeinde dann in der Entrückung in den Himmel fährt. Wenn die zwei Zeugen da waren, direkt im Anschluss an die zwei Zeugen, lesen wir dann nämlich Folgendes. Offenbarung 11, Vers 15 folgende. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, also die siebte Posaune, die letzte Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Gesalbten zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also das heißt, die Herrschaft Christi bricht jetzt an bereits. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, ist manche Übersetzung auch weggelassen, weil er jetzt ja schon da ist, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden. Dein Zorn ist gekommen, das wird in Gestalt der Zornschalen jetzt entfaltet. Nach Kapitel 11 dann kommen ja dann die Zornschalen, wenn man die Offenbarung weiterliest. Aber auch die Toten werden gerichtet. Und dann heißt es vor allem, dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst. Die Zeit ist jetzt gekommen. Das ist ein Hinweis auf die Entrückung. Gott kann den Knechten den Lohn nur geben, wenn sie dann schon bei ihm sind. Und da heißt es, jetzt ist die Zeit gekommen. Das ist eine Bestätigung dessen, was auch in 1. Korinther 15 steht, zur Zeit der letzten Posaune. Versteht ihr? Und da heißt es dann Offenbarung 11, jetzt ist die Zeit gekommen, dass du deinen Knechten den Lohn gibst. Nämlich das Preisgericht nach 1. Korinther 3, das nur für die Gemeinde gilt. Während die Ungläubigen in das Gericht vor dem großen weißen Thron kommen und nach ihren Werken gerichtet werden. Da aber ihre Werke sie nicht retten können, werden sie verdammt werden. Gerettet werden nur die, die im Lebensbuch des Lammes stehen. So heißt es auch in Offenbarung 20, nach dem tausendjährigen Reich, wo dann Gog und Magog kommt und dann das Gericht vor dem großen weißen Thron. Und das ist das Verdammungsgericht, denn die Werke können keinen retten. Nun, denn die Werke ohne Glauben getan sind. Der Glaube ist aber entscheidend an Jesus, an das Lamm Gottes, wie er in der Offenbarung immer wieder heißt. In der Offenbarung kommt viel öfter die Bezeichnung das Lamm vor. Es ist ja eine prophetische Bildsprache auch, ja. Aber ganz klar, dass das nur unser Herr Jesus Christus sein kann. Nun, die Zeit ist also gekommen, dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und Großen, und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Also nur die zwei Linien, die Heiligen beim Herrn in das Preisgericht und die anderen, die Jesus ablehnen, die dem Antichristen huldigen, die bleiben auf der Erde und über sie ergehen die Zornschalen gerichtet. Das ist für mich die einfachste Deutung. Und wann ist dann die Entrückung, wenn man auf die Trübsalzeit guckt, wenn man von dieser Ansicht ausgeht? Nicht am Anfang, nicht am Ende, sondern ungefähr in der Mitte. Ja? Ungefähr in der Mitte. Zumindest ab der Mitte, nicht vor der Mitte. Deshalb tendiere ich also eher zu den Brüdern, die sagen, nicht gleich am Anfang. Wir müssen noch ein Stück weit hindurch. Manche sagen auch ganz hindurch, da will ich jetzt nicht drüber streiten. Aber ein Stück weit auf jeden Fall hindurch. Und deshalb sollen wir uns auch auf Leiden, auf Untergrundgemeinde einstellen. Deshalb bringen wir auch solche Schriften raus. Da kommen manchmal Fragen von lieben Geschwistern aus den Brüdergemeinden. Warum bringt ihr denn solche Schriften Untergrundgemeinde? Betrifft uns doch alles nicht mehr. Da sagen wir, woher weißt du das? Auch heute gibt es ja schon Untergrundgemeinden, auch in der Vortrübsalzeit. Wir müssen immer damit rechnen, dass Verfolgung kommt, auch jetzt schon, auch wenn der Antichrist noch nicht sich geoffenbart hat, sichtbar. Ja. Also das ist ein bisschen blauäugig, Entschuldigung, wenn ich so sage, denn heute werden auch schon Christen verfolgt. Und wer weiß, wann es auch uns hier trifft. Und wenn wir auch ein Stück weit hinein müssen in diese Zeit, dann ist es gut, wenn wir im Glauben gefestigt sind und auch wissen, wie wir damit umgehen, mit Gottes Hilfe. Für mich aber war auch noch eine ganz andere Stelle schon sehr früh ein Hinweis auf die Entrückung, nicht vorher, nicht nachher, sondern während der Trübsal. Und zwar ist das Matthäus 24, Vers 21 und 22. Und das haben wir im Bekenntnis auch formuliert im nächsten Satz. Und zwar haben wir geschrieben, Gott wird die schweren Tage der kommenden antichristlichen Drangsal für die Auserwählten, also für seine Gemeinde, verkürzen. Wollt ihr einen biblischen Beweis? Und verkürzen heißt ja nicht ganz wegnehmen, das wäre die Vorentrückung. Es heißt auch nicht, diese Tage bis zum Ende andauern lassen, sondern er verkürzt sie. Ja? Und verkürzen heißt auch während der Drangsal. Und zwar steht es in Matthäus 24, in Vers 21 und 22. Da heißt es, und das sagt unser Herr Jesus selber, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie sie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Das ist also die letzte Drangsal in der antichristlichen Zeit der Verfolgung der Gemeinde. Und wenn jene Tage nicht verkürzt werden würden, so würde kein Fleisch, also kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Und das verstehe ich so, dass die Auserwählten, die bluterkaufte Gemeinde des Lammes, hinweggerückt wird. Wenn die Not am größten, ist die Hilfe am nächsten. Ja. Das entspricht auch zu unseren Vorstellungen. Ja. Wenn es nicht mehr auszuhalten ist, dann greift der Herr ein. Und das wird auch bestätigt durch andere Stellen, zum Beispiel wo im Korintherbrief steht, Gott versucht niemand über seine Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Das gilt sicherlich für uns individuell in Krankheits- und Leidenszeiten, aber das gilt auch für die bedrängte Gemeinde in Verfolgungszeiten und vor allem dann in der antichristlichen Drangsal. Ja, also ich habe also mich entschieden für die einfachste Erklärung, ohne Bibelstellen hier lange umdeuten zu müssen, wie es dann andere Vertreter oft tun müssen. Lasst uns doch kindlich das Wort so nehmen, wie es da steht. Also Gott wird die schweren Tage der kommenden antichristlichen Drangsal für die Auserwählten verkürzen und sie hinwegnehmen, wenn die Bedrängnis am größten ist, haben wir weiter formuliert, und bevor er seine Zornschalen des Gerichts über die unbußfertige Menschheit ausgießt. Die Zornschalen des Gerichts, das kommt ja ab Offenbarung 15 dann, wo wir lesen: Ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Die letzte Steigerung seines Zorns, weil die Bosheit der Menschen immer größer wird. Und als die Bosheit auch in Sodom und Gomorra so groß war, dass es nicht mehr zu ertragen war, dass der gerechte Lot sich jeden Tag quälte, wenn er diese Gottlosigkeit mit ansehen musste, da hat Gott seine Engel gesandt, hat gesagt: Heraus aus Sodom. Ja, heraus. Das ist auch ein Hinweis auf die Herausentrückung. Versteht ihr? Das trifft auch genau mit den Stellen überein in der Offenbarung, wo es heißt: Ich werde euch bewahren aus der Trübsal, steht da Eck und nicht vor, ne? Sondern heraus aus. Da steht Eck wörtlich, also Ex herausnehmen. Ich verstehe nicht, wie das immer so umgedeutet werden kann vor der Trübsal dann. Das heißt heraus. Ja? Und dann gibt es natürlich noch 2. Thessalonicher 2, wo vom Aufhaltenden die Rede ist. Da sagen viele, das sei nun der Heilige Geist in der Gemeinde. Aber das ist eine unklare Stelle. Es geben auch die Vertreter dieser Lehre zu. Es gibt hier mindestens 12 verschiedene Deutungen, wer das oder der Aufhaltende sein könnte. Bis hin zur römischen Staatsmacht, bis hin zu Gott, bis hin zum Teufel, der Aufhaltende sei, bis hin zum Engel Michael oder bis hin zum Heiligen Geist in der Gemeinde. Und deshalb, es ist eine unklare Stelle, aber wir müssen von den klaren Stellen ausgehen. Versteht ihr? Möchte ich einfach dazu sagen, aber ihr könnt nachher gerne Fragen stellen, wenn irgendwelche Dinge auch euch unklar sind. Nun möchte ich, wie gesagt, da niemand den Glauben absprechen, der diese Frage anders sieht. Wichtig ist, und das betont der Herr Jesus immer wieder, dass wir alle Zeit bereit sind, dem Herrn zu begegnen. Da sind wir uns hoffentlich alle einig. Dass wir alle Zeit bereit sind, dem Herrn zu begegnen. Wir könnten heute noch abgerufen werden: Bist du dann gereinigt durch das Blut des Lammes? Wiedergeboren aus Wasser und Geist, bist du ein gerettetes Kind Gottes. Das ist entscheidend. Nun lesen wir weiter, etwa in der Mitte dieses Artikels, die Wiederkunft Jesu Christi. Die schweren Gerichte der großen Trübsal auf der Erde gipfeln im Auftreten der satanisch inspirierten zwei Tiere. Klammer auf, Antichrist und falscher Prophet, Offenbarung 13, Klammer zu, die die Welt vollends gerichtsreif machen werden. Da könnte ich jetzt viel sagen. Ich habe ja etwa 800 Seiten über die Offenbarung geschrieben, wo ich auch mit dem Antichristen und falschen Propheten mich ausführlich beschäftigt habe. Ich will dazu nur so viel sagen: Der Antichrist ist meines Erachtens ein Weltherrscher, ein Weltdiktator, der den Menschen Frieden, Sicherheit, Wohlstand, Einheit verspricht. Alles Parolen, die heute ganz groß geschrieben werden, auch bis hinein in evangelikale Kreise. Das Magazin der Evangelischen Allianz, seit einigen Jahren ganz groß, eins. Ja. Es wird eine Stelle aus dem Zusammenhang gerissen im Johannesevangelium Kapitel 17, auf dass sie alle eins seien. Aber man geht jetzt schon so weit, zum Beispiel bei der Evangelischen Allianz, dass man sogar nicht nur Adventisten, sondern auch schon Mormonen jetzt ins Boot holen möchte, die überhaupt keine Christen sind, die an eine Vielgötterlehre glauben, dass der Mensch sich zur Gottheitsstufe entwickelt und die Götter aufgestiegene Menschen seien. Haben wir jetzt im neuesten Heft die Meldung drin, in den USA hat schon angefangen, dieser Dialog jetzt mit den Mormonen, bloß weil sie auch ethisch konservativ sind. Also das Bindeglied ist das ethisch Konservative. Aber nach der Lehrfrage, nach der richtigen biblischen Lehre, wird kaum noch gefragt, leider. Nur noch, ob man gegen Abtreibung ist. Das ist ja schön und gut, aber das reicht doch nicht aus, um eine Kirchengemeinschaft dann am Schluss zu begründen. Das wird die babylonische Vermischung sein. Und der Antichrist, er ist ein Weltdiktator, der das ausnutzt, diese abgefallenen Kirchen, die ihm nichts mehr entgegenzusetzen haben. Der falsche Prophet ist der religiöse Propagandaminister, der dann noch durch übernatürliche Zeichen und Wunder ihm die Massen zuführt. Goebbels war ein Waisenknabe dagegen, damals bei Hitler, ja, aber so ähnlich kann man sich vorstellen, der Propagandaminister. Und die Hure Babylon ist eben die abgefallene Kirche durch alle Konfessionen hindurch, die die klare Linie, die Wahrheit Jesus Christus allein weggeschoben hat und nun mit allen Religionen hurt und buhlt und nicht mehr sagt Jesus allein, Jesus Christus allein. Und deshalb haben wir weiter formuliert, in dieser Zeit entpuppen sich die nur noch dem Namen nach christlichen Kirchen vollends als in die antichristliche Ökumene eingebundene Hure Babylon. Habt ihr den Satz verstanden? Da zeigen sie ihr wahres Gesicht. Heute noch in großem Pomp und Prunk, jetzt wieder diese Trauung in England und alles, alles Rituale, die äußerlich so schön aussehen. Aber ist da auch wahrer Glaube? Vielleicht schon in Einzelnen, wir können nicht ins Herz schauen, ja. Aber da, wo nicht die Abgrenzung ist gegen falsche Lehre und falschen Lebensstil, da ist schon der babylonische Sauerteig drinnen. Bis hinein in die kleinsten Gemeinden und Gemeinschaften geht es heutzutage. Dann wird die Maske fallen, wenn der Antichrist dann auftritt und wenn die Gemeinde ihn erkennen muss. Auch anhand des Zahlenwertes seines Namens, welches ist 666. Ich möchte jetzt nicht alle Stellen lesen aus Offenbarung 13. Ja, das Tier aus dem Meer, das Tier aus der Erde oder von der Erde. Offenbarung 17, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde, berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Also die falsche Kirche verfolgt die wahren Gläubigen, das war schon immer so. Und es ist auch heute so und wird dann noch weitergehen. Wie werden wir heute auch hier in unserem Land verfolgt, verspottet, ausgegrenzt, wenn wir sagen, wir wollen allein Jesus und allein sein Wort ernst nehmen und keine Kompromisse mit der Welt, mit der falschen Ökumene, mit der Bibelkritik, mit dem Feminismus und Emanzipationsgeist schließen. Da habt ihr in den Kirchen keine Chance mehr heutzutage. Auch kaum noch in den Freikirchen. Es wird auch immer enger gemacht durch die Leitungen in den Dachverbänden etwa, die bemüht sind, möglichst alles in ein Boot zu holen, um großen Einfluss in der Gesellschaft zu bekommen, und dann marschieren sie vereint Richtung Rom. Das habe ich heute Morgen ausgeführt, wo es um die Dachverbände ging, ja, und diese Fragen, die ja uns alle sehr bewegen. Aber Gott sei Dank, die Schreckensherrschaft des Antichristen ist begrenzt. In Offenbarung 13,5 lesen wir zum Beispiel, es gibt mehrere solche Stellen, und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und liebe Geschwister, weil diese Zahl in dreifacher Variante vorkommt, einmal Monate, einmal Tage, einmal Jahre, glaube ich, dass das eine wörtlich zu nehmende Zahl ist, sonst würde das nicht so ausdrücklich betont. Keine Symbolzahl. Eine wörtlich zu nehmende Zahl. 42 Monate, 1260 Tage, ist richtig, ja? Und 3,5 Zeiten oder 3,5 Jahre. Ist genau die gleiche Zeitangabe in drei verschiedenen Zeitmaßen. Und deshalb wörtlich zu nehmen, das ist ein prophetischer Hinweis. Hier nicht symbolisch Zahlen deuten, sondern die Zeit des Antichristen, des Tieres und der zwei Tiere eben, mit dem falschen Propheten. Diese Zeit ist begrenzt. Gott sei Dank. Auch hier sitzt Gott, der Herr, im Regiment. Und das tröstet uns. Auch wenn er die Verfolgung der Gläubigen in dieser Zeit zulässt, aber wenn es ganz schlimm wird, dann die Gläubigen hinwegnimmt. Am Ende der Schreckensherrschaft des Antichristen, die auf 42 Monate begrenzt ist, wird Jesus Christus als Richter erscheinen, bei der Schlacht von Harmagedon alle antichristlichen Mächte besiegen und danach zusammen mit seiner bluterkauften Gemeinde das herrliche tausendjährige Friedensreich auf der paradiesisch erneuerten Erde errichten. Wir haben jetzt einiges zusammengefasst, was ganz viel Erklärung an sich braucht und was auch viele unterschiedliche Deutungen in der Kirchengeschichte hervorgerufen hat. Wie viele Spaltungen sind auch in diesen Fragen entstanden? Nun, zunächst einmal, ich denke, alle sind sich einig, dass Jesus Christus als Richter wiederkommen wird. Da sind die meisten Christen einig, obwohl in den liberalen Kirchen, in den verweltlichen, das auch immer mehr zur Seite geschoben wird. Aber in den Bekenntnissen steht es noch weithin drin, wird wiederkommen zum Gericht über die Lebenden und die Toten, ja, und so weiter. Das ist gut, dass das noch in den Bekenntnissen zumindest noch nicht verändert wurde überwiegend. Und so ist es auch in der Bibel vorausgesagt. Er wird kommen, aber dann nicht mehr als das Lamm, das sich opfern lässt am Kreuz, freiwillig, stellvertretend für uns in den Tod geht, sondern dann als der Sieger auf dem weißen Pferd. Übrigens, der erste Reiter auf dem weißen Pferd bei den Siegelgerichten, das ist meines Erachtens der Antichrist, der das nachäfft. Aber in Offenbarung 19, dann kommt Jesus Christus selber als der Sieger auf dem weißen Pferd, nicht? Über diese Mächte, und der Antichrist und falsche Prophet, die zwei Tiere, werden in den Pfuhl geworfen aus Feuer und Schwefel, wo das Gericht nicht endet, wo sie bestraft werden, ihre verdiente Strafe bekommen. Und nachdem diese Tiere besiegt sind, wird der Herr sein Reich errichten. In Offenbarung 16 ist die Rede von dem Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. In Offenbarung 19 heißt es in Vers 19, ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet. Es wird hier relativ kurz beschrieben, wird nicht ausführlich der Kampf dargestellt. Wenn der Jesus kommt, der wird mit dem Hauch seines Mundes diesen bösen Gestalten ein Ende machen. Braucht er keine lange Schlacht, wie es oft in Filmen heute so ausgemalt wird, sondern er ist der souveräne Herrscher über all diese Mächte. Wunderbar. Und dann wird der Herr auf der paradiesisch erneuerten Erde sein tausendjähriges Friedensreich errichten. Das hat natürlich auch viele unterschiedliche Auslegungen ausgelöst. Die Urgemeinde glaubte, genauso wie ich denke auch wir, an das zukünftige, noch kommende tausendjährige Friedensreich des Messias. Ausgehend von Jerusalem wird der Herr über diese Erde regieren. Und als dann allerdings die Staatskirche entstand, im 4. Jahrhundert, hat der Theologe Aurelius Augustinus die Lehre entwickelt, dass das tausendjährige Reich jetzt angebrochen sei mit der Entstehung der Staatskirche und dass die katholische Kirche die Verwirklichung dieses paradiesischen Weltzustandes ist, dass in Rom Christus in Gestalt des Papstes auf dem Thron sitzt. Und daher kommt es, der sogenannte Amillenniarismus, der lehrt, es gibt kein zukünftiges tausendjähriges Friedensreich, während, so denke ich, die bibeltreue Sicht der Prämillenniarismus ist. Das heißt, Jesus kommt wieder und dann richtet er sein Reich erst auf in der Zukunft. Ja, das hat viel Verwirrung ausgelöst. Außerdem gibt es noch den Postmillenniarismus. Die lehren, dass erst das Tausendjährige, dass das Friedensreich durch die Menschen aufgebaut wird und danach erst Jesus wiederkommt. Aber dass eine wachstümliche Entwicklung ist zu immer positiverer Missions- und gesellschaftlicher Entwicklungssituation, so möchte ich es mal ausdrücken. Also Postmillenniarismus und Amillenniarismus sind in dieser Hinsicht etwas verwandt, während der Prämillenniarismus die andere Sicht, die meines Erachtens biblische Sicht ist, dass wir eben noch nicht im tausendjährigen Reich leben, wo der Löwe, wo das Kind mit dem Löwen zusammen ist oder die Hand in das Loch der Otter steckt. Gibt es ja auch Stellen bei den Propheten im Alten Testament, kann ja keiner behaupten, dass wir dieses Friedensreich schon hätten. Aber manche deuten das dann auch symbolisch, die Menschen gehen friedlich miteinander um in der Gemeinde. Wäre ja schön, wenn es auch schon so wäre, ist aber auch nicht so. Ja, wird aber im tausendjährigen Reich besser sein, aber auch da gibt es noch viele Ungläubige auf der Welt. Es ist noch nicht der Endzustand im neuen Himmel und der neuen Erde, sondern auch da sind noch Spreu und Weizen zusammen. Und das wird sich dann zeigen am Ende des tausendjährigen Reiches. Da wird bei der Schlacht von Gog und Magog, also Gog aus Magog, wird dann nochmal losziehen gegen das Heerlager der Heiligen. Und dann wird der Jesus aber dem ein Ende machen. Und dann, nach dem letzten großen Weltgericht auf dem großen weißen Thron, wird Gott sitzen. Und dann wird er den neuen Himmel, die neue Erde errichten, in dem, es wird in Offenbarung 21 dann beschrieben, Und 22, indem das himmlische Jerusalem als geschmückte Braut für ihren Bräutigam aus dem Himmel herabkommt. Und die bluterkaufte Gemeinde wird ewig mit Christus dort leben, im himmlischen Jerusalem. Ich konnte es jetzt nur ganz kurz erklären. Also ich habe da vieles drüber geschrieben, auf hunderten von Seiten, wo ihr das ausführlicher nachlesen könnt. Es liegt auch hinten noch einiges aus in dieser Reihe Offenbarung, in der Reihe Bibel aktuell. Aber es geschieht etwas Wunderbares, das wollte ich nicht übergehen, das haben wir hier auch formuliert, nämlich bei der Schlacht von Harmagedon. Wir gehen jetzt wieder ein bisschen zurück zeitlich, also vor Beginn des tausendjährigen Reiches. Am Ende, wenn der Antichrist und der falsche Prophet dann gerichtet werden, da geschieht etwas Wunderbares, wenn der Herr als Sieger erscheint. Nämlich, wir haben so formuliert, wenn Jesus bei der Schlacht von Harmagedon auf dem Ölberg in Jerusalem erscheint, dann wird das bisher überwiegend noch verstockte Israel ihn, den es am Kreuz durchbohrt hat, als seinen Messias, als seinen Heilskönig erkennen und ihn in Buße und Bekehrung annehmen. Dazu nur zwei Bibelstellen, die das untermauern. Sacharja 12, Verse 9 folgende. Und es wird geschehen an jenem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. An jenem Tag wird es eine große Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hadad-Rimmon war in der Ebene von Megiddo. Es kann niemand anders hier gemeint sein, als der, der am Kreuz durchbohrt wurde zur Erlösung aller derer, die diese Erlösung annehmen. Dann werden sie Jesus erkennen, den sie zuerst verstoßen haben, als ihren Heilskönig. Und im Neuen Testament eine sehr deutliche Stelle im Römerbrief, Kapitel 11, Vers 25 und 26. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Nämlich, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Wunderbar, ja, dann werden sie ihn erkennen. Auch heute gibt es eine wachsende Zahl messianischer, jesusgläubiger Juden, aber dann wird es eine große Bekehrung in Israel geben, wenn der Herr eingreift auf dem Höhepunkt der Drangsal gegen Israel, auf dem Ölberg erscheint, seine durchbohrten Hände, seine Seite zeigt und sie werden sehen und Buße darüber tun und weinen, wie über den erstgeborenen Sohn. Soweit über die Wiederkunft Jesu Christi. Nun kommen wir zum letzten Teil, was ja unmittelbar damit zusammenhängt. Die zukünftige Existenz des Menschen, und zwar von jedem von uns. Die Frage, wo werden wir sein? Im Himmel oder in der Hölle? Wir glauben, dass alle Menschen, auch die es nicht wollen, alle Menschen von den Toten auferstehen werden. Sagt die Bibel ganz klar, keine Auslöschung. Alle werden auferstehen. Diejenigen, die an Jesus Christus als ihren Erlöser und Herrn glauben, zur ewigen Herrlichkeit. Das ist die Auferstehung des Lebens. Die Ungläubigen zur ewigen Verdammnis. Das ist die Auferstehung des Gerichts. Und ich wünsche uns, dass wir alle an dieser ersten Auferstehung teilhaben. Zur ewigen Herrlichkeit. Denn die zweite Auferstehung zum Gericht, das ist die Auferstehung, die in die Hölle, in die Feuerhölle, die Gehenna mündet. In Offenbarung 20, Verse 11, folgende lesen wir. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Wenn da steht nach seinen Werken, ich habe schon erwähnt, bedeutet das nicht, dass sie dadurch gerettet werden können aufgrund ihrer Werke ohne Glauben an Jesus, sondern das heißt, sie werden gemäß ihren Werken gerichtet und verurteilt werden, wenn sie nicht Jesus angenommen haben. Denn die Werke der Menschen sind böse. Auch die Werke, die gut sind in den Augen der Menschen, sind böse, wenn sie ohne Gott getan sind. Es ist schwer zu fassen für den Humanisten, der heute überall so groß angesehen ist. Aber wenn die Werke ohne Jesus Christus getan sind, sind sie zwar menschlich gesehen vielleicht gut, aber ohne Gott sind sie sinnlos, was das ewige Leben angeht. In den Himmel bringt uns allein der Sohn Gottes. Das sagt ganz klar Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Der einzige Weg zu Gott, dem Vater, ist der gekreuzigte und auferstandene Herr. Und deshalb dieses andere Buch, was wir auch gehört haben, ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens oder auch das Buch des Lammes genannt. Wer zum Lamm Jesus Christus gehört, der wird in das ewige Leben auferstehen. Nun haben wir weiter formuliert, in diesem Bekenntnisentwurf, also die ewige Verdammnis in der ewigen Feuerhölle Gehenna. Und danach kommt, alle Menschen werden ihr Schicksal mit vollem Bewusstsein erleben. Und zwar habe ich da eingeschoben, sowohl im Zwischenzustand bis zum Weltgericht, als auch danach in der Ewigkeit, mit vollem Bewusstsein. Warum hier Zwischenzustand? Nun, ich bin überzeugt, dass der endgültige Zustand erst beim großen Weltgericht vor dem Weißen Thron eintritt, vorher ist noch der Zwischenzustand. Es gibt verschiedene Stellen, dass die Zeit noch weiterläuft, bis das himmlische Jerusalem vom Himmel herabkommt. Es gibt zum Beispiel eine Stelle in der Offenbarung, ich weiß nicht genau, welche auswendig, aber da heißt es jedenfalls, dass die Märtyrer am Altar schreien, wie lange noch, bis du unser Blut rächst, ja, wie lange noch. Also da ist noch Zeit, läuft noch die Zeit weiter, bis zum Gericht am großen weißen Thron. Das ist der Zwischenzustand. Und von diesem Zwischenzustand, also zwischen irdischem Tod und dem jüngsten Tag mit dem Weltgericht vor dem großen weißen Thron und bis wir dann in das himmlische Jerusalem gelangen, dieser Zwischenzustand, da ist auch schon die Scheidung vorhanden zwischen Geretteten und Verlorenen. Und das wird ausgedrückt in der Erzählung, in der wahren Erzählung von Lukas 16. Das ist meines Erachtens kein Gleichnis, denn in keinem Gleichnis kommt ein Eigenname vor. Aber in Lukas 16 kommt ein Name vor, nämlich Lazarus. Es ist nicht jetzt der Lazarus, den der Jesus auferweckt hat, sondern der arme Lazarus, der vor dem Haus des reichen Mannes liegt. Der reiche Mann geht aber über ihn hinweg, ist unbarmherzig zu ihm und dann sterben beide. Beide kommen ins Jenseits, in das Totenreich, griechisch Sheol, hebräisch Hades. Und das ist der Zwischenzustand bis zum jüngsten Tag. Und dort ist aber eine Kluft, über die keiner hinüber kann. Ja. Und der arme Lazarus ruht im Schoße Abrahams, als ein alttestamentlich Gläubiger. Im Schoße Abrahams, neutestamentlich würde man sagen, im Paradies, wo auch der Schächer hinkommt. Das ist das Gleiche. Ja. Und der Reiche aber ist in der Feuerflamme schon, wird auch da schon gepeinigt und sagt, möge doch der Lazarus herüberkommen und nur diese Flamme kühlen. Er hat jedenfalls Qualen gelitten. Ich lese einmal vor daraus aus Lukas 16. Nur einige Verse. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Steht nichts, dass er von den Engeln irgendwo hingetragen wurde, der Reiche. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Aber dann wird gesagt, dass es keinen Übergang gibt vom einen zum anderen Bereich. Und so gibt es auch keinen Übergang von der Hölle zum Himmel, wie manche aus der Richtung der Allversöhnung lehren. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Ja. Diese Kluft ist endgültig. Was ich damit sagen wollte, ist auch, dass man diesen Zustand nach dem Tod mit vollem Bewusstsein erlebt. Es gibt auch keine Auslöschung des Bewusstseins oder eine Auslöschung der Seele. Es gibt solche Deutungen manchmal aufgrund des Buches Prediger, aber im Buch Prediger, ich habe das auch gerade ausgelegt mit Gottes Gnade, im Buch Prediger werden Fragen gestellt, die dann im Neuen Testament beantwortet werden. Das Buch Prediger handelt von Menschen unter der Sonne. Unter der Sonne. Der stellt Fragen. Und im Neuen Bund durch Jesus wird es dann beantwortet. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen, aus Zeitgründen. Wäre auch wieder ein mehrwöchiges Seminar, wenn man das alles ausführlich betrachten würde. Jedenfalls volles Bewusstsein. Und nun kommen Abgrenzungen in diesem Bekenntnisentwurf gegen Irrlehren, die eben dieses nicht ernst nehmen. Und zwar zunächst Folgendes. Die Lehre des Universalismus. Das ist ein Fremdwort, was ich etwas bewusst gewählt habe, um nicht zu massiv jetzt diese Geschwister anzugreifen, die dem zuneigen. Auf Deutsch würde man sagen Allversöhnung, ja. Also die Lehre des Universalismus, wonach alle Menschen letztendlich gerettet werden, ist ein menschlicher Wunschtraum. Ein menschlicher und auch verständlicher Wunschtraum. Wer möchte denn, dass seine ungläubig verstorbene Oma ewig in dieser Flamme leidet? Ja? Wir wollen doch alle, dass unseren Lieben, die vielleicht ungläubig verstorben sind, doch noch irgendwie gut geht. Aber ich habe ja schon ausführlich dazu Stellung genommen, möchte es nicht wiederholen, dass die Bibel hier ganz klar sagt, es ist ein Zustand, wo die Flamme nicht erlischt und wo der Wurm nicht stirbt. Wir können nicht behaupten, dass die Menschen irgendwann sich höher entwickeln, quasi von der Hölle aufsteigen in die himmlischen Sphären. Dass plötzlich ein Adolf Hitler auch dann bei uns im Himmel ist oder ein Stalin oder der Teufel selber wird auch gelehrt. Ja, und der Antichrist dann plötzlich neben Christus auf dem Thron sitzt, kann man sich das vorstellen. Ist das so abartig? Auf dem Thron wird er sicherlich auch nach der Lehre nicht sitzen, aber dass er überhaupt Zugang dann zum Himmel hat. Nun ja, also die Lehre des Universalismus, wonach alle Menschen letztendlich gerettet werden, ist ein menschlicher Wunschtraum. Er befindet sich nicht im Einklang mit der Heiligen Schrift. Siehe oben unter Jesus Christus, sind wir schon darauf eingegangen. Ebenso gibt es nach klarer biblischer Aussage keine Auslöschung oder Bewusstlosigkeit der ewigen menschlichen Existenz nach dem irdischen Tod. Klammer auf, Annihilation, das heißt Nichtung, Vernichtung, ist die Vernichtungshypothese. Das lehren etwa Adventisten und Zeugen Jehovas oder auch Karl Barth und Eberhard Jüngel und andere Theologen, dass der Mensch nach dem Tod, der Ungläubige, einfach ausgelöscht wird. Dieses Feuer heißt, er verbrennt quasi und ist dann weg. Keine Leiden mehr. Warum spricht dann aber die Bibel davon, dass er gequält wird und dass der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt? Und die sagen, sie erlöscht dann, wenn er verbrannt ist. Ja, deshalb lassen sie übrigens auch immer mehr Leute verbrennen. Ist das biblisch? Sie meinen dann, lass mich verbrennen und danach wache ich nicht mehr auf. Man will dem Tod ein Schnippchen schlagen. Man will der Hölle dadurch entfliehen. Wie töricht, ja, wie wenn Gott den Menschen nicht auferwecken könnte, auch wenn er verbrannt ist. Aber biblisch, liebe Geschwister, ist die Erdbestattung. Im Neuen Testament sogar die Höhlenbestattung, ja, in einer Felsenhöhle, wir haben es gesehen, Jerusalem, das wahrscheinliche Grab Jesu, sage ich mal, in der Nähe von diesem Golgatha-Felsen. Wunderbar, wenn man das auch besichtigen darf und sehen, da ist der Herr Jesus gelegen und auferstanden. Das waren aber keine Verbrennungsanlagen, sondern das waren Erdgräber, Felsengräber. Und Verbrennung des Leichnams war immer ein Zeichen des Gerichts und es kam vor bei den Heiden und kommt heute noch vor, etwa im Hinduismus, wo man sogar die Witwen zum Teil auch heute noch verbrennt, wenn der Mann gestorben ist. Ja, eine dämonische Lehre, wo man sich verbrennen lässt. Ich kann davor nur warnen. Ich denke nicht, dass der Mensch, der sagen wir, unschuldig verbrannt wird, etwa als Märtyrer oder durch einen Unglücksfall, dass der da nicht auferweckt werden könnte. Das wäre jetzt eine Übertreibung, ein Missverständnis. Gott ist ja souverän, auch hier den Menschen aufzuerwecken wieder. Er ist nicht auf die Materie angewiesen von uns. Aber es ist einfach ein Gehorsamsakt, wenn wir die Bibel auch da ernst nehmen und sagen, ich finde nirgends in der Bibel für Gläubige die Feuerbestattung, sondern in der Bibel für Gläubige, Juden und Christen ist immer nur die Erd- oder Höhlenbestattung genannt. Wenn ihr mir eine andere Stelle zeigen könnt, bitteschön, ich habe noch keine gefunden. Ja, lass mich gern korrigieren. Aber die Gebeine des Königs von Moab wurden verbrannt, heißt beim Propheten Amos und so weiter. Das sind immer die heidnischen Praktiken gewesen und sind bis heute die heidnischen Praktiken. Auch da wollen wir biblisch sein und dem Herrn gehorsam sein und wenn es irgendwie in unserer Macht liegt, uns nicht verbrennen lassen. Man kann dadurch nicht der Auferstehung entgehen, es gibt keine Auslöschung und es gibt, das nächste Gedanke hier, und auch keine Wiederverkörperung. Klammer auf, Reinkarnation, schon mal gehört. Manche sagen auch Seelenwanderung. Ja, das ist also die Lehre, dass man stirbt und immer wieder auf die Erde kommt. Immer wieder als Mensch oder sogar als Tier im Hinduismus. Während zum Beispiel Anthroposophen sagen, immer wieder als Mensch. Aber je nachdem, wie man sich die Werke, das Karma angehäuft hat, in einer höheren oder geringeren Stufe. Aber das ist das Gleiche in Grün, ob ich jetzt als Tier komme oder als Bettler oder als König und so weiter. Es ist immer die gleiche Lehre und die ist völlig unbiblisch. Ich will nur eine Bibelstelle dazu zitieren, Hebräer 9, 27, haben wir auch in Klammer hier angemerkt. Hebräer 9, 27, da steht ganz klipp und klar. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Griechisch, Ephapax, einmal, das heißt nur einmal, ein einziges Mal zu sterben, danach aber das Gericht. So ist auch Christus einmal für uns gekreuzigt worden. Es wird sogar mit der Kreuzigung Jesu verglichen, dass er ein für alle Mal das vollkommene Opfer vollbracht hat. Und so ist auch unser Tod einmal. Wir müssen keine Angst haben, wieder auf die Erde kommen zu müssen. Das ist nämlich ein Fluch im Buddhismus und auch im Hinduismus. Sie wollen ja diesem Rat der Wiederverkörperungen entkommen und sich endlich auflösen ins Nirvana. Das heißt ins Nichts. Auch hier die Auflösungsvorstellung, dass man nicht mehr leiden muss. Aber da haben wir eine ganz andere Offenbarung von Gott. Wir dürfen im himmlischen Jerusalem uns ewig freuen an Jesus und an den Heiligen, an den Erlösten und auch mit den Engeln zusammen Gott loben und preisen. Wir brauchen uns nicht auflösen, sondern dürfen uns ewig erfreuen an der himmlischen Herrlichkeit. Dann muss noch eine weitere Lehre hier kritisch erwähnt werden. Haben wir auch reingenommen deshalb. Bekenntnisse heißt ja auch immer auch Abgrenzung von ihr Lehren. Deshalb sind auch Bekenntnisse immer wieder notwendig in der Geschichte. Und so kommt jetzt noch ein weiterer Gesichtspunkt, nämlich auch die Lehre vom Fegefeuer. Als Reinigungsort lehnen wir ab. Die Reinigung von Sünden ist allein durch das Blut Jesu Christi zu Lebzeiten des Menschen möglich. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Es gibt in der Bibel keine Stelle, die von einer Läuterung, Reinigung oder Höherentwicklung nach dem Tode spricht. Manchmal wird 1. Korinther 3 in die Richtung gedeutet, aber das steht hier nicht, sondern es heißt, dass sie gerettet werden wie durchs Feuer hindurch. Das heißt gerade noch gerettet. Das heißt aber nicht durchs Fegefeuer hindurch, sondern wenn da steht wie durchs Feuer hindurch, ist das nur ein Vergleich, aber keine Realität. Versteht ihr? Das heißt also gerade noch gerettet, die Holz, Heu und Stoppeln auf das Fundament Jesus Christus gebaut haben. Das sind Christen, die nicht sehr viel getan haben im Reich Gottes auf Erden hier, in der Reich Gottes Arbeit. Die werden gerade noch gerettet, wie durchs Feuer hindurch, während andere, die dem Herrn treu gedient haben, Gold, Silber und Edelsteine gesät haben auf dieses Fundament, das allein unser Herr Jesus Christus ist. Aber da steht nichts von einem Fegefeuer nach dem Tod. Ich finde jetzt nur in einzelnen Apokryphen Stellen, die aber nicht zum biblischen Kanon zu zählen sind. Letztendlich ist das nichts anderes als eine Art Evolutionslehre, die hier vertreten wird vom Fegefeuer, dass man sich dann immer noch höher entwickelt, aus den niederen Örtern der Verdammnis dann doch noch hoch zum Himmel. Das ist so verbreitet, aber wisst ihr, wo diese Lehre herkommt? Aus dem Spiritismus. Der Spiritismus lehrt die Höherentwicklung von der niedersten materiellen Stufe bis zur höchsten Vergeistigung. Und deshalb Kontaktaufnahme mit Geistern, ja, das ist das A und O im Spiritismus. Aber davor warnt uns die Bibel. Ihr sollt nicht Kontakt haben mit Geisterbeschwörern. 5. Mose 18, Vers 9 folgende. Die große Palette des Okkultismus wird da aufgezählt, ausführlich, kann ich jetzt nicht alles lesen, und gewarnt vor jeder okkulten Betätigung, vor jedem sich einlassen mit dem übersinnlichen, transzendenten Bereich. Wir dürfen nur empfangen, was Gott uns als seine Offenbarung schenkt, aber nicht eigenmächtig in die übersinnlichen Sphären eindringen wollen. Darauf antworten sonst die Dämonen und sagen, ihr werdet sein wie Gott, euer Bewusstsein wird erweitert, ihr werdet erkennen, was gut und böse ist, eure Augen werden aufgetan. Das sind genau die Lügen der Schlange. Ja. Davor möchte ich ausdrücklich warnen. Also die Reinigung geschieht zu Lebzeiten durch das Blut Jesu Christi. 1. Johannes 1, Vers 7. Und dann der letzte Satz in diesem Abschnitt über die zukünftige Existenz. Hier und jetzt ist die Zeit, in der jeder Mensch in Annahme oder Ablehnung des Heilsangebotes Gottes in Jesus Christus die Entscheidung über sein ewiges Schicksal zu treffen hat. Hier und jetzt. Und nicht auf das Jenseits sich vertrösten lassen. Und so lese ich Hebräer 3, Vers 7 folgende. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Sind aber nicht zur Umkehr gelangt, wie schrecklich. Deshalb, heute ist der Tag des Heils. Heute, wenn du die Stimme Jesu hörst, verschließe dein Herz nicht vor diesem Gnadenruf. Möchte ich auch dich einladen. Und so schließen wir mit dem letzten Satz, den habe ich schon ausgelegt, da möchte ich jetzt nicht mehr ausführlicher darauf eingehen. Wir warten aber auf den neuen Himmel und die neue Erde, die allein Gott der Herr erschaffen wird. 2. Petrus 3, 13, Offenbarung 21, 1 folgende wird das ausführlich beschrieben. Und es ist die wunderbare Hoffnung jedes Menschen, der glaubt, wir haben eine Hoffnung im Himmel, wir wissen, wo unser Ziel ist, dadurch ist unser Leben sinnvoll. Unser Ziel heißt, Jesus Christus, ihn zu schauen von Angesicht zu Angesicht, ihm zu dienen, ihn zu loben und zu preisen, in Gemeinschaft mit ihm und dem Vater zu sein und in ewiger Freude seine Herrlichkeit zu schauen. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du uns diese himmlische Wohnung bereitet hast. Schenk doch, dass jede Seele, die heute hier ist, auch dieses Ziel erreicht. Nimm alle Glaubenshindernisse weg, alle Zweifel, alle Sünde und stärke unseren Glauben in dir, Herr, dass wir uns alle einmal wiedersehen dürfen in deiner himmlischen Herrlichkeit. Amen.